Servus, Max Alberti.
Servus, ich freue mich hier zu sein.
Sollen wir denn den Mittelnamen, Schrägstrich, Spitznamen überhaupt erwähnen?
Den Murksen, meinst du?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Als Schauspieler habe ich dann immer meinen offiziellen Namen genannt, Max Alberti, weil ich es nicht so erklären wollte. Aber in Wirklichkeit, also im echten Leben quasi, bin ich eigentlich für fast alle der Murksen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
Max Alberti, Schauspieler und Schlagzeuger.
Mit dem Spitznamen Murksen. Aber Murksen ist doch nichts Gutes.
Abmurksen, ne? Das heißt ja Abmurksen.
Oder Murks machen.
Also oder Vermurksen. Nicht. Ja, ja, das stimmt. Aber man schreibt es anders. Man schreibt nicht mit X. Das ist die Geschichte, weil ich halt damals Basketballer als Kind und Jugendlicher. Und da gab es halt schon in der Minimannschaft 3 oder 4 Maxe. Und immer wenn der Trainer Max gerufen hat, haben sich 5 Leute umgedreht quasi. Und dann habe ich so als Kind mit dem Nummernschild meiner Eltern rumgespielt. Die hatten MXU als Nummernschild. Und dann habe ich mir selbst den Namen Murksen gegeben, habe aber mit keinem Gedanken daran irgendwie an Abmurksen oder Vermurksen gedacht. Und dass ich das bis heute hält, das hätte ich auch niemals gedacht.
Ja, Murksen wäre auch im klassischen Sinn Gift für einen Schlagzeuger, der das Rhythmusherz steuert. Von der berühmten Reggae-Gruppe Jammeram. Wie lange gibt's euch jetzt?
25 Jahre. Dieses Jahr ist 25-jähriges Jubiläum.
So alt schauen Sie gar nicht aus.
Ja, vielen, vielen Dank.
Aber ich habe natürlich gleich kurz gezögert, wie ich gehört habe, es geht um Reggae, vor allem auch heute. Also ich stand in der 12. Uns trennen einige Jahre. Ich stand eher auf Led Zeppelin, Deep Purple, Santana und habe mich in ein Mädchen verguckt. Das stand ganz und gar auf Peter Tosh und Bob Marley und Reggae. Mhm. Verstehen Sie meine Verzweiflung?
Auf eine Art auf jeden Fall.
Ich lag da bei ihr und habe mir diesen endlos gleichen Rhythmus angehört.
Das sagen so viele, gell? Also ich habe von so vielen gehört, so Reggae, das ist halt immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Und wenn man aber natürlich nur so ein bisschen hineinguckt in das Genre und sich damit befasst, dann merkt man, dass es also wirklich fast 100 verschiedene Spielarten von Reggae gibt. Da gibt es ja Rocksteady, es gibt Ragamuffin, es gibt Dancehall, es gibt da unterschiedlichste Herangehensweisen an das Genre und da gibt es viele Unterschiede. Aber ich kenne natürlich diesen Gedanken, der dahinter steht, ja.
Und warum wird es für Sie Reggae?
Ich habe es nämlich so, wie Ihre Freundin damals, fand ich einfach Peter Tosh und Bob Marley super. Ich war ab 14, 15, davor war ich auch Punk. Davor habe ich Wieso gehört und Millencolin und Pennywise und lauter Punkbands und habe auch in Punkbands unterwegs und habe aber dann ziemlich schnell umgeschwenkt auf Reggae, weil das einfach für mich so, ja, es war einfach der Groove.
Ja, es hat so was Sonniges zumindest.
Genau.
Gute Vibes, aber kein Gedanke, das sollen doch besser die Jungs aus Jamaika machen?
Nö, daran habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Ich habe mir damals einfach nur gedacht, ich will unbedingt Musik machen und wenn dich so eine Musik so sehr fasziniert, dann machst du sie einfach. Ich habe da nicht an eine kulturelle Aneignung gedacht oder sowas. Also das war damals ja eh noch kein Thema.
Mittlerweile schon?
Mittlerweile auch nicht wirklich, ganz ehrlich. Also auch die Sache mit den, wer trägt Dreadlocks und wer darf nicht und wer darf und so. Also jeder darf doch mit seinen Haaren machen, was er will, finde ich. Ne? Und so ist es auch mit der Musik. Wenn du das fühlst und spürst, also wo fängt man da an, wo hört man da auf? Dann dürfte man ja auch kein Blues machen hierzulande. Oder also Musik ist was Interkulturelles für mich und je kommunikativer das stattfindet, umso besser.
Aber Sie haben ein süßes Zöpfchen auf dem Kopf.
Ja, ja, das ist mein letzter Versuch. Das ist mein letzter Versuch, nochmal lange Haare zu züchten. Ich hatte früher immer lange Haare. Und jetzt habe ich so gemerkt, geht nicht mehr lange gut vielleicht. Ich probiere es nochmal, ob es nochmal geht mit langen Haaren. Und es hat geklappt.
Zum 25-jährigen Bandjubiläum kann man so einiges ausprobieren. Das packen die meisten Bands ja nicht, weil sie sich verkrachen oder ihre Zeit hatten. Wie erklären Sie sich, dass es Jammeram immer noch gibt?
Wir haben halt immer schon die Priorität auf die Musik und dann eben auch auf diese Band gelegt. Also es gibt ja so verschiedene Etappen in dem Leben und uns gibt es, seit ich 18 bin. Und die meisten Bands, die es damals gab in unserer Umgebung, haben dann irgendwann mit 20 gesagt, so, Schule ist fertig, jetzt geht's ans Berufsleben. So, das war es dann mit der Musik und mit der Band. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben dann gesagt, so, Schule ist fertig, jetzt geht's richtig los mit der Band. Und die nächste Hürde ist dann, wenn die Familie kommt. Das sind die Dinge dann, wo die meisten Bands auseinandergehen. Und da haben wir jedes Mal gesagt, nee, die Band ist uns zu viel wert, wir wollen es unbedingt weitermachen.
Das war ja auch ein bisschen eine Familie über lange Strecken. Sie haben auch in dem Haus zusammengelebt, da kommen wir noch dazu. Mhm. Aber eben auch zu ihrem zweiten Leben. Sie haben ja zwei Gesichter sozusagen, der Schauspieler und der Musiker. Und los ging's. Ich dachte immer, das wäre eine Mär. Sie wurden mit 14, 15 auf der Straße angesprochen von freien Fotografen für die Bravo-Foto-Story.
Ja, genau. Genau.
Das gibt's, da kommt einer auf einen zu?
Ja, das gab's zumindest damals noch. Ich weiß nicht, ob das heute noch passiert, aber damals wurde ich öfter angesprochen. Also nicht nur für die Bravo, auch für alles Mögliche. Wurde man auf der Straße angesprochen, genau. Und ich habe dann damals überhaupt nicht gewusst, was das eigentlich ist. Und bin dann da mal irgendwie in der Redaktion eingelaufen. Und dann waren die gleich alle so, ja, du drehst ja, wir machen direkt eine Foto-Love-Story. Und dann war das natürlich in erster Linie ein guter Schülerjob so für mich.
Eine Foto-Love-Story vor der ersten Love-Story, der eigenen?
Nee. Nee.
So früh?
Ja. Ich hatte davor schon die echte Love Story und dann kam die Foto Love Story. Und die Foto Love Story hat auch wirklich gar nichts mit einer echten Love Story
zu tun. 12 oder was?
13? Ja, klar. Also, wie man sich mit 13 verlieben kann, ganz ehrlich. Da ist Hals über Kopf. Nichts ist romantischer als mit 13 über Kopf.
Schwärmen kenne ich, aber mit Erwiderung anscheinend.
Ja, ich hatte Glück. Es kam die Erwiderung und wir waren auch, glaube ich, ein Jahr zusammen.
Das ist ganz schön lang.
Ja, das ist ganz schön lang, vor allen Dingen für so ein kurzes Leben. Also das ist ja fast schon, es kam uns vor wie 10 Jahre.
Ja.
Und entsprechend dramatisch war es auch, als es auseinanderging. Ne?
Es war auch nicht das letzte Mal.
Nee,
aber zum Glück. Das wollen wir jetzt an der Stelle noch nicht vertiefen. Aber wo wir beim Schwärmen sind, Sie waren auch ein Teenie-Schwarm selber vor gut 20 Jahren, dank einer ProSieben-Serie, die Abschlussklasse.
Ja.
Wenn jetzt alle aufmerken, die wahrscheinlich 30 sind.
Zwischen 30 und 40.
Ja. Aber das war am Ende auch ganz schön gut für Ihre Konzerte, glaube ich.
Genau, es ging so ein bisschen Hand in Hand. Also erstmal muss man natürlich sagen, ich hatte auch da keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich bin einfach hingegangen zum Casting, weil eigentlich sollte ein Musikerkollege von mir das machen und der hat aber keinen Bock. Und der hat dann mich angerufen und gesagt, hey, das musst du machen. Dann bin ich da hingegangen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das für ein Format ist und was die da machen überhaupt. Die haben mich dann auch sofort genommen irgendwie und dann gab es da so ein Training und da habe ich dann erst so gecheckt, was das eigentlich ist, nämlich so Reality-TV eigentlich. Ne?
Eine ganz frühe Stufe, über die reden wir noch eine ganze Weile. Ein großer Fake, aber vergleichsweise unschuldig noch verglichen zu heute.
Ja.
Auf jeden Fall waren die Hallen voll, weil sie eben auch den Murksen sehen wollten, einige Mädels. Und ich habe jetzt gesehen, aktuell bei Ihnen auf der Homepage, stemmt euch mit uns live gegen das Club- und Festivalsterben, gegen die Balz auf dem Handy und Stubenhockertum. Das heißt, Sie spüren das Echo von Corona immer noch?
Es ist zum einen das Echo von Corona, aber das würde ich jetzt gar nicht mal so betiteln. Ich glaube, dass vor allen Dingen jetzt mit einem Politikwechsel und mit allgemeinen Streichungen von Kulturgeldern und so weiter, haben da einige Clubs mit zu kämpfen, also bei Corona und danach sowieso. Aber es wird nicht besser jetzt. Also es werden Gelder gekürzt für Kultur und das macht sich natürlich dann in der ganzen Branche breit und am Ende kriegen es die Bands zu spüren.
Und auf der Homepage sehe ich auch so ein Credo von Ihnen. Die Band steht für Frieden, Weltoffenheit, Respekt gegen Krieg, Intoleranz und Abschottung. Dann dürften die letzten Monate und Jahre Sie ein bisschen erschüttert haben.
Ja. Ja, also das geht ja schon lange so weltweit. Also man muss sich nicht erst die letzten Jahre gegen Abschottung und Grenzen und Kriege wehren oder ja dafür, dagegen stehen. Aber die letzten Jahre kommt es natürlich schon dicke, muss man schon sagen.
Pendel schwingt zurück ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren auch nie eine große politische Band, also das muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt kommt man fast gar nicht mehr drum rum, wenn man die Chance hat, in der Öffentlichkeit irgendwie was dagegen zu sagen und sich ein bisschen dagegen zu stemmen, dann muss man das nutzen.
Ich meine, Glanz und Elend von so einer großen Bandgeschichte ist auch, man kann sich erinnern, zum Beispiel an den November 2002, Hochlandhalle Weilheim.
Ja.
Sie lachen mich an. Es war anscheinend der erste größere Auftritt. Ist das Gefühl noch da, wie Sie da hoch sind?
Ja, natürlich, klar. Das war ja immer unser großer Traum, dass wir Konzerte spielen und da irgendwie hochgehen und Leute verzaubern können mit der Musik. Und je größer die Hallen wurden, desto mehr hatte man das Gefühl, es irgendwie geschafft zu haben. Und das ist aber bis heute immer noch das gleiche Gefühl.
Wobei der Schlagzeuger ja leider immer hinten hockt. Ja, der Frontmann und Sänger wird angehimmelt meistens, so.
Ja, das teilt sich bei uns schon auf, würde ich sagen. Also es gibt ja, es geht auch gar nicht ums Anhimmeln, weil musikalisch gesehen sitzt der Schlagzeuger im Driver Seat. Das ist auch immer das, was mein Bassist mir sagt. Pass auf, Morrison, du sitzt im Driver Seat, okay? Du hast die Dinge hier in der Hand, du gibst das Tempo vor. Und das ist tatsächlich auch eine Aufgabe, weil da spürt man dann schnell, ob die Band aufgeregt ist oder nicht und ob man zu schnell spielt oder irgendwie zu entspannt und so. Das hat der Schlagzeuger in der Hand.
Ja, und der hat auch eine ganz schöne Bandbreite, weil Chamberlain eben nicht reinen, puren Reggae spielt, sondern offen ist für Einflüsse Pop, Rock, Hip-Hop. Und beim nächsten höre ich ein bisschen Swing raus. Green Leaf, Chamberlain.
Well, my friends, this is the story, children, of vegetation. Vegetation lives too, and it has a wonderful life. Come here and listen. I'm a green leaf growing on a green tree. In the season they call spring, and it's easy to live life breezy when you're swaying in the shade of a thing they call trees, yeah. Oh, now would you like to come on up for a visit, for a little stop? Because I would like to have you here. Please do not ever pick me off here.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Und bei mir ist Max Alberti mit dem schönen Spitznamen Murksen, Schlagzeuger und Schauspieler. Ja, es war einmal, 22 Jahre her, die Abschlussklasse, eine Pro-7-Serie. Was oder wer waren Sie da?
Ich war Chris Kallmeier, so hieß ich damals. Und so hieß ich dann auch nicht nur in der Serie, weil die hatte so einen Impact, diese Serie. Das hätte ich selber nie für möglich gehalten. Das war wirklich die Zeit, wo ich, auch die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich nicht auf die Straße gehen konnte, ohne dass mir Leute, Hey Chris, bist du's, hey! Das haben die mir hinterhergeschrien, also wirklich an jedem Bahnhof und überall. Da habe ich das wirklich mal kennengelernt, wie das ist, wenn man wirklich eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und das, die kannten mich nur als Chris, weil es war ja alles echt, in Anführungsstrichen.
Ja, das war schon sehr zwiespältig. Ja. Also eine frühe Form von Reality-TV, vorgeschrieben. Es wird so getan, als gäbe es da eine Abschlussklasse, ja, die sich selber filmt in den letzten Monaten. Mit, ja, allen Irrungen, Wirrungen, Prüfungen, Liebeleien.
Genau.
Die gab's nicht, die Klasse.
Die gab's überhaupt nicht, nee. Die Klasse gab's nicht. Die wurde zusammengestellt. Und zwar gar nicht aus Schauspielern unbedingt, sondern von Leuten, die sie von der Straße geholt haben. Also wenn die halt irgendwie einen Proll gesucht haben, der mit seinem BMW rumrast, dann haben die den auf der Straße gefunden und dann hat er da mitgespielt. So. Und ich habe bezeichnenderweise einen alten, klapprigen VW-Bus gefahren in der Serie. Und das bin auch ein Stück weit ich.
Ja, und dann wurden sie auch noch drumherum eingeladen in Talkshows, um zu erzählen, wie es gerade so läuft und, ja, mit wem welche Liebe am Scheitern ist.
Also wir müssen ganz ehrlich sagen, würde ich angefragt werden für diese Serie, würde ich das nicht machen. Aber damals war es eine unglaublich aufregende Zeit. Also es ist ganz oft so gewesen, dass ich Sachen gedreht habe, die ich mir selber nicht angeschaut habe oder nie angeschaut hätte, weil ich erstens keinen Fernseher besitze und noch nie besessen habe und zweitens, weil ja das jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen wäre.
Aber Sie haben keinen Fernseher?
Nee. Also heutzutage haben ja viele keinen Fernseher mehr, weil die irgendwie streamen und so, aber auch das mache ich nicht. Ich bin einfach mit meinen Eltern ohne Fernseher groß geworden und da kam dann auch nie die Idee auf, mir sowas anzuschaffen.
Ich meine, Sie drehen ja zig Rollen seit Jahren. Da hat noch kein Regisseur oder Produzent gesagt, Sie kennen doch diese Geschichten oder wie, nee, stehen Sie dazu?
Nee, aber es passiert mir dann schon oft. Deswegen bin ich immer so ungern auf so Branchentreffen, wo dann die ganze Branche zusammenkommt und Regisseure und Caster und so weiter, weil ich mich wirklich erstaunlich wenig auskenne damit. Also das ist so, die sagen dann, ja, da haben wir hier mit dem und dem gedreht und so. Und dann sage ich mal so, nett lächeln und freundlich sein.
So. Die Gnade, ja, des Unwissens genießen.
Ja. Sie waren ja. Nee, weil der Job an sich macht so Spaß. Ja, es macht Spaß, zu Schauspielern zu drehen. Es ist gar nicht so abhängig vom Format. Es macht immer irgendwie Laune. Aber das Ganze drumherum war nie so richtig mein Ding.
Ja, Sie haben es ja auf dem ganzen breiten Feld versucht. Sie waren mal der Mercutio beim Theaterfestival,
ja,
in Shakespeares Romeo und Julia. Ja. Haben Sie eine Weile gehofft, es geht beides? Traumschiff und Shakespeare?
Klar, das hoffe ich ja heute noch. Also die Hoffnung, dass da auch mal was anderes kommt, die ist nie weg. Und ich glaube auch, dass da mal was anderes kommt.
Dann hätten Sie aber vielleicht eher dranbleiben sollen in der Falkenberg-Schule 1. Sie waren bis zur dritten Runde gekommen. Das ist sehr selten. Das geht ja um 1000 Leute, die 10 Ausbildungsplätze möchten. Und genau. Sie waren ja quasi auf der Zielgerade und dann? Ja.
Da musste ich in der letzten Runde, der dritten Runde eben den zerbrochenen Krug vortragen, also einen riesenlangen Monolog. Und ich hatte den auch irgendwie drauf, aber in der Nacht vorher hatten wir mit der Band Jamram ein Konzert in Würzburg gespielt. Und das war mir halt so wichtig, dass ich das unbedingt machen wollte. Und dann bin ich alleine mit dem Schneegestöber nachts noch nach Hause gefahren und war dann mit 3 Stunden Schlaf um 7 Uhr morgens bei der Aufnahmeprüfung. Kann man sich dann vorstellen, dass ich jetzt nicht der ausdrucksstärkste Bewerber war. Und im Nachhinein hat mir das dann aber auch gezeigt, so okay, wo liegen meine Prioritäten? Weil hätte ich die Schule gemacht, ja, wäre ich 3 Jahre irgendwie weg gewesen vom Fenster für die Musik. Und so habe ich halt angefangen zu drehen und konnte parallel die Band weitermachen.
Es waren halt andere Drehs dann.
Ja.
RTL 112, Sie retten dein Leben. Notarzt Dr. Wagner.
Ja.
Sie lachen. Gibt es da irgendeine Schulung dafür, dass man es nicht komplett vergeigt?
Nee, gibt's nicht. Also es gibt vielleicht noch eine Betreuung am Set, eine ärztliche oder eine Krankenschwester, die dann irgendwie noch drauf guckt, dass man nicht total einen Murks macht.
Nicht beide Wiederbelebungselektroplatten in einer Hand halten.
Ja, und ich habe auch so Sachen, ich habe da auch wirklich, war ja jung und ich war auch unerfahren, ich habe dann so Sachen gemacht, so die haben mir dann eine Spritze, ich hatte einen Notarzteinsatz und ich hatte eine Spritze in der Hand. Da war auch wirklich eine Nadel dran, das dürften wir mir gar nicht in die Hand geben. Ne? Haben die gemacht und wir haben irgendwie die Totale gedreht und ich so völlig drin in der Rolle und so.
Jetzt gilt's.
Und jagt dem Typen, dem anderen Schauspieler, die Spritze in den Arm. Ne? Und also der hat die Augen aufgerissen, der sollte eigentlich irgendwie im Koma sein oder so. Der hat mich angeschaut, der ist vom Glauben abgefallen und es tat mir so leid, es war so peinlich. So solche Sachen aber sind da passiert.
Voller Einsatz.
Voller Einsatz, ich war total motiviert, aber das war wirklich, es war eins zu viel. Also sowas darf natürlich gar nicht passieren.
Gut, dass Sie keine Luft in die Venen gejagt haben. Also Gastrollen in Verbotene Liebe, Hauptrolle in der Telenovela Lena, Liebe meines Lebens. Ich meine, so wie Sie vor mir sitzen, klar, Liebe erstmal, oder?
Ja, ich wurde natürlich immer so als der Loverboy und als der Love Interest besetzt und so. Und ich habe das auch gerne gemacht. Aber ich bin auch froh, dass es jetzt ein paar Rollen gab, wo ich auch schon der Mörder war. Also ich habe ja auch schon Soko Köln gemacht und so und da war ich dann der Böse und das macht auch richtig Spaß.
Ja, weil der Traummann auf Dauer wird es ja auch ein Albtraum, ja, wenn es nur das ist. Ich musste noch lachen, Traumschiff ohne Schiff. Sie waren gar nicht an Bord.
Ja, ich war zweimal da. Einmal war ich an Bord, so hab's volle Kanne durchgezogen, 3 Wochen auf der MS Deutschland so. Ist eine harte Nummer, sage ich ganz ehrlich.
Kein Spaß?
Nee, man kommt zwar rum und so, aber es ist so ein goldener Käfig, der dann irgendwie an den Philippinen anlegt und so. Und dieser Kontrast, das war schon augenöffnend. Das war so, man fährt so mit der ersten Welt in die dritte Welt und das.
Und erzeugt unterwegs Postkarten.
Ja, genau. Und das war, also es war natürlich auch eine Erfahrung und ich möchte sie nicht missen. Und es war auch schön, aber es war auch, ja, augenöffnend irgendwie auf eine Art und Weise.
Hauptrolle in Sturm der Liebe. Stimmt das?
Ja.
12. Staffel, 200 Folgen.
Ja.
Täglich, da kann man aber gleich in die Bavaria Studios einziehen.
War ich auch so ungefähr, ja. Genau. Das habe ich nur durchgestanden, weil das Team so unglaublich nett ist. Also das ist ja immer das Ding. Sturm der Liebe würde ich mir jetzt privat nicht anschauen. Aber das zu drehen, das hat irrsinnig Spaß gemacht, weil es einfach lustige Leute waren da im Set. So.
Naja, und es kommt ja wahrscheinlich bei 200 Folgen Kohle rein.
Ja, zum Glück. Weil als Schauspieler hast du natürlich dann auch wieder Durststrecken. Ne? Da bist du dann irgendwie auch mal wieder ein Jahr lang nicht beschäftigt.
Ist die Frage, ob die Kollegen dann eher hämisch oder neidig sind?
Die Schauspielerkollegen? Ich glaube, die ziehen ihren Hut vor so einem Format. Ja, also einerseits sagen die, Sturm der Liebe. Also, aber andererseits wissen die meisten auch, was es bedeutet, am Tag 45 Minuten zu drehen. Also da bist du 20 Minuten, eine Szene, zack, 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 zack. Das ist wirklich Fließbandarbeit. Und da einigermaßen zu bestehen und abzuliefern, da gibt es auch große Leute, die würden das nicht machen, weil es einfach echt hart ist.
Ja, und Sie haben es ohne Ausbildung dann gemacht.
Ja, wobei man sagen muss, bis dahin habe ich schon echt viel gedreht. Also man kann ja auch Learning by Doing machen. Ne?
Haben Sie auch mal Nein zu was gesagt?
Ja. Klar, ich sage jetzt nicht zu was, aber ich habe auch Nein gesagt, ja.
Okay, aus Selbstschutz. Ja, zuletzt, Sie haben es gerade gestreift, Soko Köln, das war dann nicht mehr ganz so überstrahlt und Duzi.
Ja.
Und Wilsberg.
Ja, der kommt jetzt, gell?
Ja, ist nicht mehr so seifig. Also sie möchten schon noch die Kurve auch woanders hinnehmen.
Ja, gerne. Ja, klar. Also und ich glaube auch mit zunehmendem Alter kommt das von alleine. Also man ist halt dann irgendwann nicht mehr der Sunny Lover Boy so, sondern wird man halt mal auch irgendwie als grantiger Typ oder als Mörder oder als was ich was besetzt. So.
Oder der Böse, der dem Bruder die Frau ausspannt.
Ja, genau.
In echt?
Nee, in echt nicht. Nee.
Niemals, oder?
Nee, ich habe 3 Brüder, denen habe ich noch nie eine Frau ausgespannt.
Da werden sie sich auch bedanken dafür. Jetzt leben sie in diesen beiden Welten. Also sie haben erzählt mit Jammeram, übrigens von Bayern 2 präsentiert. Weitgehend haben sie 70 Abende im Jahr gerade aktuell laufen. Ja. Das muss man auch erstmal unter den Hut kriegen mit irgendwelchen Drehs. Aber sie fühlen sich trotzdem freier als an einem Filmset?
Ja, natürlich. Weil Jammeram ist mein Baby. Das ist unser Baby, das haben wir selbst erschaffen. Wir können machen, was wir wollen. Wir machen die Musik, die wir wollen, auch wenn das nicht Mainstream ist und auch wenn man damit nicht den großen kommerziellen Erfolg erzielt erstmal oder nur sehr selten im Radio gespielt wird. Und das ziehen wir durch seit 25 Jahren, weil das einfach unsere Passion ist. So einfach, das ist einfach das Ding. Und solange da Leute kommen, machen wir das auch weiter, weil es einfach Bock und Laune macht. Und beim Film ist es so, da bist du abhängig von Regisseuren, von Redaktionen, von allen möglichen Leuten, die dir sagen können, ja, so, aber nicht und nicht mit der Frisur und nee, dann lieber doch nicht. Also ich bin natürlich da freier, wo ich frei entscheiden kann, was ich mache. Und das ist auch wichtig, dass ich das habe.
Und zwischendurch so eine Atomkrise, freie Musik, warten auf den Anruf, ob eine Serie einen buchen will. Gab es mal so existenzielle Hänger?
Ja, auf jeden Fall, klar. Auf jeden Fall, also und ich sage auch ganz ehrlich, jetzt aktuell ist es so, dass ich in erster Linie von Musik lebe. Und da mache ich dann nicht nur Jammeram, da mache ich dann auch Army Warning zum Beispiel, habe ich die Tour gespielt. Und so, ich mache dann auch andere Sachen und es macht irrsinnig Spaß, aber bei der Musik kommt weit weniger Geld rum.
1:1 Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Max Alberti hat schon im Bauch der Mutter getrommelt.
Sie schmunzeln und sagen, stimmt, aber daran werden Sie sich doch nicht erinnern.
Nee, daran erinnere ich mich nicht, aber meine Mutter umso besser. Und ich erinnere mich auch nicht daran, dass ich mich scheinbar schon da konnte ich noch nicht laufen, habe ich mich an Boxen hochgezogen und zur Musik rumgewackelt. Also das war schon immer die große Liebe scheinbar. Und meine Mutter hat das immer dokumentiert.
August 82 sind Sie geboren in München. Hinein in eine große Vaterwirrnis, nenne ich es mal.
Ja. Ich bin die ersten Jahre aufgewachsen mit dem Vater meiner großen Schwester und war natürlich dann auch der Meinung, dass es mein Vater ist. Und das wurde nicht widersprochen, bis meine Mutter und er sich dann getrennt hatten. Und dann hat natürlich meine Schwester mal abgeholt von der Schule und so und mich dann auch anfangs und dann irgendwie immer weniger. Und irgendwann hieß es so, ja, das ist gar nicht dein echter Vater. Und dann gab es zu der Zeit aber schon meinen Stiefvater. Der war dann natürlich auch schon in unserem Leben. Und dann habe ich so als Kind gesagt, so, ach, okay, dann ist der mein Vater. Und dann meinte meine Mutter, nee, das ist auch nicht dein Vater. Dein Vater lebt in Marburg, das ist etwas weiter weg. Und ich habe dann einfach gesagt, ach cool, dann habe ich ja 3 Väter. Super. Ja, mit kindlicher Naivität geht das.
Und wie alt waren Sie, als Ihnen völlig klar war, wer was ist?
5 oder 6. Ja, da wusste ich dann, okay, ich kenne meinen echten Vater, kenne ich einfach nicht.
Es verging auch noch eine ganze Zeit bis zum ersten Treffen. Mhm. Ihre Mutter war Lehrerin, dann später Bewegungstherapeutin. Passt der Begriff ein freier Geist?
Ja, also meine Mutter ist auf jeden Fall Freigeistin und von der habe ich das auch. Dass ich einfach den Mut gehabt habe, zu machen, was ich will. Also dass man nicht irgendwie mit 18 meint, oh, jetzt muss ich unbedingt eine Lehre oder ein Studium anfangen, sondern dass ich einfach gesagt habe, ich mache jetzt Musik. Den Mut hat sie mir immer mitgegeben und den habe ich auf jeden Fall von meiner Mutter.
Der Stiefvater, das klingt ein wenig strukturierter, nenne ich es mal, EDV-Fachmann.
EDV-Berater für eine Versicherung, ja, am Großrechner gearbeitet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig viel über den Job, aber er war auf jeden Fall strukturiert und war immer jeden Tag von morgens bis abends arbeiten.
Und für Sie da auch?
Und für mich da, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch menschlich auf voller Ebene und bis heute. Und eigentlich kann man sagen, das ist mein Vater.
Sie haben alle Schultypen erlebt. Grundschule, ja. Dann damals hieß es noch Hauptschule, dann kurz Gymnasium und nach der 8. auf Realschule. Haben Sie alles versucht oder gerade eben nicht?
Ja, ich wollte einfach mal alles kennenlernen. Nee, also ich habe natürlich alles versucht. Ich wollte ein Abi machen, habe dann gemerkt, boah, ganz schön stressig im Gymnasium, war da einfach schlecht. Und dann bin ich auf Realschule und habe dann später Fachabi auf der Voss, habe ich nämlich auch noch gemacht. Und da wollte ich erst die künstlerische Voss machen, weil ich ja voll der Künstler bin, dachte ich mir. Und habe dann aber gemerkt, dass ich doch nicht so gut male. Bei der Aufnahmeprüfung saß ich und die Frau nebenan, das Mädchen damals, schaut immer so mit kritischem Blick auf mein Blatt und ich merkte schon bei der Aufnahmeprüfung währenddessen, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Und dann habe ich Psychologie, Pädagogik gemacht.
Sozialwesen.
Genau.
Passt ja auch.
Ja.
Und Basketball eine ganze Weile. Das habe ich mir angeschaut, weil ich habe es auch mal gespielt.
Mhm.
Bin aber nicht so weit gekommen wie Sie. Sie waren als Teenager Dritter bei der deutschen Meisterschaft.
Ja, das war ein großes Fest, ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen so mein Leben dann geprägt, dass ich immer so gerne in Gemeinschaften unterwegs war. Ich fand es damals toll, mit der ganzen Basketballmannschaft nach Speyer und nach Chemnitz zu Turnieren zu fahren. Ich habe das geliebt. Und wir waren dann auch passabel, haben dann auch mal hier und da gewonnen. Aber noch mehr war es dieses gemeinschaftliche, irgendwie was zusammen schaffen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch mein Leben lang dann in WGs gewohnt und habe eine Band gegründet und so. Es war immer dieses Gemeinschaftliche.
Das große Wir.
Ja.
Dann war es auch mal kurz nahe Zweisamkeit, professionell, Praktikum bei einem bekannten FAZ-Fotografen. Nur wenn ich mir das Datum anschaue, da ging das mit dem Digitalen so richtig los. Hm. Sie waren fasziniert von Schwarz-Weiß und Filmrollen.
Ja, bin ich immer noch. Ich bin es immer noch. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man so ein altes Fotopapier aus dem Becken nimmt und langsam kommt dieses schwarz-weiße Bild heraus. Und das hat so eine Magie einfach für mich und auch am Ende das Endprodukt. Also wenn du so ein schönes Foto auf einer Postkarte in der Hand hast von einem guten Porträtbild, das ist einfach, da kommt die digitale Fotografie nicht gegen an.
Ist bis heute mehr als ein Hobby.
Ja, ich habe auch lange Zeit eine Produktionsfirma gehabt, da haben wir dann Musikvideos gemacht, so Passt schon Productions hieß das und so waren wir auch unterwegs zu zweit, aber das waren gute Ergebnisse und wir haben Musikvideos und eben auch Fotos gemacht, ich habe viele Künstler fotografiert und so und ja, ist bis heute immer noch da.
Nur die Ausbildung haben Sie nicht abgeschlossen, weil dann kam mit 21 der Dreh für die Abschlussklasse.
Genau.
Aber ja, das passt so.
Das passt voll so, ja, klar.
Es kam natürlich auch die Musik immer wieder rein und sie war ja quasi Wegbegleiter, seit sie 11, 12 sind, auch immer wieder Bands. Und irgendwann kreuzten sich die Wege mit Wally Warning.
Ja.
Im Raum München, ja, ein großer Name, der Papa von der Army, Warning.
Ja, ja.
Was verbinden Sie mit dem?
Das ist mein musikalischer Mentor, kann man so sagen. Ich war, glaube ich, 19, 20, als wir mit Jamram Vorgruppe spielen durften vor Wally Warning und ich war schon seit vielen Jahren Fan von ihm. Und dann hat er in der Zugabe, weil wir kannten uns natürlich nicht persönlich, hat er einfach gesagt so, Murksen, willst du nicht die Zugabe spielen, weil mein Schlagzeuger will lieber singen gerade. Dann hat er mich einfach auf die Bühne gerufen und ich kannte ja die Songs jetzt auch nicht und so, habe ich einfach die Zugabe für ihn gespielt und 3 Monate später hat er mich angerufen und hat gesagt, du willst mein Schlagzeuger werden. Und das war fantastisch, also das war so ein großer Traum und dann war ich 3 Jahre, glaube ich, mit ihm auf Tour, parallel zu Jamram. Und von dem habe ich so richtig viel gelernt und auch auf menschlicher Basis.
Braucht den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Leute.
Ja, genau.
Wir hören jetzt
Rainbow People von Wally Warning. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich habe ihn dann auch auf Aruba besucht, auf seiner Heimatinsel. Und da habe ich ein Musikvideo mit ihm gedreht und das ist einer seiner schönsten Songs.
We are the rainbow people, different colors like the rainbow. Nobody knows the reason why the colors bright up in the sky. Rainbow people, rainbow people, rainbow people, rainbow people. There's a child smiling. There's a child. There's a child hoping. There's a child dying, dying, dying.
Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Max Alberti. 25 Jahre Chamaram.
Ja, selber bezeichnen Sie sich als unsinkbaren Reggae-Achter.
Geile Bezeichnung. Es kommt von meinem Bassisten.
Aber man hört auch raus, Rock und Soul und Hip-Hop. Warum der Mix? Warum nicht pur?
Weil wir 8 Charaktere sind, unterschiedlicher Sorte. Und da treffen einfach unterschiedlichste Vorlieben aufeinander. Und ich mag auch die Freiheit, dass man einfach sich nicht festlegt, das muss jetzt Reggae sein.
Auch Reggae, wenn die Puristen den Daumen senken.
Ja, klar. Du kommst halt auf verschiedene Festivals nicht rein oder sowas. Aber das, also wir sind, Puristen sind ja eh langweilig. Also für uns war das immer Freiheit. Und das ist einfach auch schön, wenn jeder sich verwirklichen kann, auf eine Art. Und dann kannst du auch einfach Reggae mit einem Punk-Outro spielen und so. Und das ist einfach erlaubt. Das macht Laune.
Und Kiffen muss sein?
Kiffen muss überhaupt nicht sein. Also es ist ein schönes Klischee und ich gebe auch zu, es stimmt hier und da. Aber jetzt, also wir sind das beste Beispiel dafür, dass Reggae und Kiffen jetzt kein Muss ist. Keine zwingende Kombination.
Weil die Zeile habe ich bei der ersten Freundin natürlich sofort aufs Ohr gekriegt.
Na klar.
Legalize it.
Ja, klar.
Don't criticize it.
Aber
da ist Bayern ein bisschen ein mühsames Pflaster, glaube ich.
Ja, ja, klar, natürlich. Aber es geht alles, ne? Man muss nur wollen.
Aber bei aller Freiheit und im Hauch von Anarchie, es braucht in Ihrem Dasein auch Disziplin. Also wenn ich jetzt sehe, es gab auch Buchungen für Werbedrehs, die sind ja auch recht eng getaktet, da geht es um viel Geld. Was haben Sie für Ferrero gemacht?
Ah, Ferrero, ja. Also ich habe früher hier und da Werbespots gedreht, einfach weil das, da hast du einfach in einem Wochenende das verdient, was du sonst in 4 Monaten, 5 Monaten verdienst und dann konnte ich wieder Musik machen. Und da habe ich mich auch ein bisschen hinreißen lassen damals, würde ich heute nicht mehr machen.
Ich war jung und brauchte das Geld.
Ja, und ich habe das auch alles dann später auch wieder abgesagt. Die Anfragen kamen dann auch immer noch und habe ich dann nicht mehr gemacht.
Da haben Sie dann auch mal Nein gesagt. Ja. Ich würde gerne noch mal einen Exkurs machen zum leiblichen Vater, weil wahrscheinlich jeder vorhin mitgehört hat und sich gedacht hat, es klingt erstmal amüsant, dann hatte ich 3 Väter. Am Ende möchte man aber schon wissen, wo man herkommt. Sie wussten dann, er lebt in Marburg.
Ja.
Gab es denn beidseits keinen Kontaktversuch?
Es gab dann den Kontaktversuch mit 16. Da habe ich
so spät?
Ja, ja, habe ich mich bei ihm gemeldet und er war...
Und er auch nicht vorher bei Ihnen?
Nee. Nee, ich weiß auch nicht, ob das allein jetzt seine Schuld in Anführungsstrichen war. Er hatte ja auch eine Familie mit 3 Söhnen, die intakt war und so weiter. Also da gab es einfach keinen Kontakt. Und dann haben wir uns einmal getroffen, einen Nachmittag, ich weiß es noch ganz genau. Das war aber auch nicht so, wie man sich das im Klischee oder irgendwie im Film vorstellt. 2 Männer rennen aufeinander zu und umarmen sich.
Ja, wir auch.
Wir waren einfach fremd natürlich auf eine Art, auch wenn man hier und da gemerkt hat, so an Körperhaltung, so habe ich schon gemerkt, ah, das ist schon, also das gibt's schon, obwohl man sich sein Leben lang nicht begegnet ist, sieht man dann doch so, ah, der macht die Handhaltung genauso, wenn er sich hinsetzt, macht er das genauso wie ich, also es war schon, da gab's was, also natürlich sah er mir auch ähnlich. Und dann hieß es von seiner Seite aus so, nächstes Jahr machen wir große Familienzusammenführung, alle lernen sich kennen und so, das kam aber nie.
Und aber ist da nicht auch eine leise Wut dabei? Jetzt habe ich 16 Jahre nichts von dir gehört.
Nö, nein. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich meinen Papa hatte. Ich hatte meinen Stiefvater, der hat die Rolle komplett ausgefüllt. Und deswegen gab es dann auch nicht diese Lücke, wegen der ich wütend hätte sein können.
Aber Sie wollten ihn auf jeden Fall mal erleben.
Ja, ja, ja. Ich wollte ihn erleben, habe ihn dann erlebt, wollte ihn auch wieder erleben, habe ihn dann immer, wenn wir in Marburg Konzerte gespielt haben, habe ich ihn versucht zu kontaktieren, habe ihn nie erreicht.
Was natürlich wirklich ein bitterer Treppenwitz ist, er war Jugendbeauftragter.
Ach so, ja, ja, klar.
In Marburg.
Ja.
Das eigene Kind an der Seite stehen lassen letztlich.
So ist es halt nun mal. Ne? Manchmal fällt einem das dann im eigenen Leben, was einem auswärts viel leichter fällt oder wo man richtig gut drin ist, fällt einem im eigenen Leben sehr schwer. Das merke ich auch bei mir immer wieder. Also das ist ja oftmals so. Und deswegen, ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf, wäre auch viel zu spät, denn ich habe ihn ja dann das nächste Mal bei seiner Beerdigung wieder gesehen.
Das ist ja auch surreal. Das zweite Treffen, dann schaut man auf den Sarg.
Ja, auf die Urne in dem Fall. Meine Mutter und ich kamen etwas zu spät zur Beerdigung, weil wir angereist sind, und gehen in diese kleine Kathedrale hinein. Und ich sehe zum ersten Mal von hinten meine drei Brüder da sitzen. Die hatte ich davor nie gesehen. Und diese Urne eben. Und das hat damit zu tun, also mein Vater war schon lange ein Pflegefall da, bis zu dem Zeitpunkt, das wusste ich nicht. Mich hat es wirklich wie so ein Schlag getroffen. Deswegen war ich dann auch am Ende der Einzige, der noch zurückblieb in der Kathedrale und wirklich um meinen Vater geweint hat. Also wirklich.
Und die drei Brüder waren älter und ist da ein Kontakt geblieben?
Ja, den innigsten Kontakt habe ich jetzt mit dem Mittleren. Der wohnt in Berlin und ist eben auch ähnlich wie ich unterwegs und macht VJ-Sachen, auch für Fritz Kalkbrenner und so macht er solche Sachen. Der ist mir menschlich am nächsten, deswegen sehe ich den immer noch, wenn ich in Berlin bin, oft.
Sie haben zumindest spät dann noch durch die Mama erfahren, wo und wie ihre Lebensreise begonnen hat. Es passt ja auch zu Reggae, ich höre das Meer schon rauschen.
Ach so, ja, die war sich ganz sicher, dass ich gezeugt worden bin in einem Wohnmobil in Caorle, Italien, genau.
Und Sie haben noch ein Foto von ihm daheim irgendwo?
Ja, ich habe ein Fotoalbum, wo 4, 5 Bilder drauf sind. Und ich habe ein schwarz-weiß Foto, Passfoto von ihm, das klebt bei mir an der Wand.
Jetzt machen wir hier eine Zäsur.
Ja.
Und hören mal eines Ihrer großen Vorbilder noch. Ein Augenöffner, wie Sie es genannt haben, Manu Chao.
Manu Chao, ja. Der war einfach für mich deshalb Augenöffner, weil der ein völlig neues Musikgenre gemacht hat. Der hat angefangen, Reggae mit Rumba, Latin, Funk und Soul so zu vermischen, in was ich bis dahin nie gehört habe. Und deswegen hat er mich so mitgenommen. Es ist musikalisch eines meiner großen Vorbilder.
Es klingt ein bisschen nach Kindergeburtstag, aber es hat was. Und es ist ein Riesentitel, der jetzt kommt.
Ja.
Bongo Bong.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Max Alberti, WG ist gelebte Demokratie.
Wieso schlagen Sie da die Hände über dem Kopf zusammen?
Nee, es stimmt einfach. Also ich habe mein Leben lang in WGs gewohnt. Immer mit unterschiedlichsten Leuten, oftmals auch mit meinen Bandmitgliedern. Und das ist einfach, da schlägt man sich die Köpfe ein und man hat aber auch einen riesigen Nutzen daraus. Also ich kann zum Beispiel nicht besonders gut kochen und wurde mein Leben lang fantastisch bekocht.
Und kann sich am Kühlschrank bedienen.
Ja, genau, auch so. Und es gibt unterschiedlichste Regelungen. Macht man verschiedene Fächer im Kühlschrank oder hat man ein Budget, ein Monatsbudget, von dem man aus einkauft und so weiter. Also da gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen und so funktioniert eine Demokratie ja auch. Man muss ständig miteinander reden und man muss ständig irgendwie am Ball bleiben.
Es müssen aber auch die richtigen Leute beieinander sein, weil von meinen großen Töchtern kenne ich, wie belastend es ist, wenn es so eine reine Zweck-WG wird und dann fängt jeder an zu muffeln oder versucht auszuweichen.
Nee, also es müssen Leute sein, die auch Bock drauf haben. So. Also wenn du es aus rein finanziellen Gründen machst, dann hat es keinen Sinn.
Auf dem Höhepunkt waren Sie mal 9 Leute. Wie geht denn sowas?
Das geht. Das ist auch das Schöne dran. Wir sind dann rausgezogen aufs Land aus München Richtung Fünfseenland, Wessling, und haben da ein Haus gefunden. Das war freistehend mit riesigen Gärten und direkt am See und am Wald. Und da sind wir einfach zu 9 reingezogen. Bam.
Die ganze Band?
Viele von der Band, aber auch andere Musiker, Phil Vetter war da, Carlos Segura oder Gerardo Chavez von Analun Chavez. Also da haben sich auch unterschiedlichste Kulturen in dem Haus getroffen. Das war eine wahnsinnig tolle Zeit.
Also Sie haben jetzt 25 Jahre WG in Knochen und auf dem Gipfelpunkt zu 9.
Mhm. Ja, lange Zeit zu 9.
du kommst nach Hause und das sind Minimum 5 oder man ist nie allein.
Minimum 5, maximal 25. Also da waren natürlich auch viele Gäste. Ne? Es waren ja lauter bunte Hunde. Und also das war fantastisch. Wir haben dann noch versucht, unterm Dach noch eine Ebene reinzuziehen für die ganzen Gäste. Und es brennt immer ein Lagerfeuer, wenn du nach Hause kommst. Und ich liebe das.
Und Tür zu?
Tür zu kann man ja machen. Man hat ja sein Zimmer. Man hat sein eigenes Zimmer und hat da auch seine Ruhe auf eine Art. Und
darf aber auch mal einen Tag schlechte Laune haben, ohne dass alle reinkommen?
Ja klar, aber also ganz ehrlich, selten schlechte Laune gehabt in der WG.
Aber auch dieses Kapitel endet seit ein paar Tagen mit 42 Jahren. Erstmals?
Seit gestern.
Na.
Gestern war mein Umzug in die erste eigene Wohnung für meine Tochter und mich. Ja, also das erste Mal wirklich, dass ich jetzt meine eigene Küche habe, wo ich ganz genau sagen kann, ach, das stelle ich dahin und das bleibt auch da.
Aber wer kocht denn jetzt für Sie?
Ja, ich hoffe, meine Tochter bald. Nein, Quatsch. Das ist jetzt auch gut. Das ist eine Challenge jetzt für mich. Ich muss jetzt auch lernen, mal selber also gut zu kochen und all diese Dinge selber zu machen und auch irgendwie, ja, es ist ein nächster Step ins richtige Erwachsenwerden.
Es hat allerdings auch einen tieferen Grund. Die Tochter ist 9, ja, noch in der Grundschule und Sie haben sie 14 Tage und dann geht es 14 Tage zur Mama.
Richtig,
ja. Das wäre in der WG zu viel Trubel geworden.
Es geht auch, aber es ist natürlich dann auch schön, wenn man so sein eigenes Reich hat. Ja. Mit Kindern ist es, glaube ich, in der WG noch mal schwerer.
Wie viele Kinder hat denn der Reggae-Achter insgesamt jetzt?
Das ist eine gute Frage. Wir haben es letztens versucht auszurechnen, weil ich bin ja nur ein kleines Licht in Sachen Kinder. Mit allen Kindern? Also auf jeden Fall über 20.
Hoi.
Kann es sein? Ja, doch.
2,5 ist beachtlich.
Das stimmt.
Mittlerweile.
Das stimmt, ist viel. Aber es gibt auch Leute mit 3 Kindern. Also kann schon sein. Also nageln Sie mich nicht fest, aber es muss irgendwas um die 20 sein. Zeige ich jetzt einfach mal so.
Ich würde sagen, die Band hat Zukunft.
Ja, auf jeden Fall.
So oder so. Mhm. Ich habe nur einen alten Satz von Ihnen irgendwo gefunden. Sowas wie eine Hochzeit und ein Versprechen bis zum Tod ist nix für mich. Ist das ein sehr alter Satz oder ist der gegenwärtig?
Ja, also sag niemals nie, würde ich jetzt mal sagen, weil man hat keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Aber bisher war ich weit weg davon. Das heißt nicht, dass man nicht eine lange Beziehung haben kann oder lang zusammen sein kann. Aber die Hochzeit als Versprechen brauche ich nicht.
Was könnte da jetzt noch kommen? Irgendwann haben Sie mal gemeint, singen wäre es doch mal ein Versuch wert zumindest. Und dann gern tiefgründige und tanzbare Geschichten auf Deutsch.
Ich schreibe halt mein Leben lang schon ganz gern Gedichte und Texte und so. Und das mache ich schon immer gerne. Und ich habe natürlich in einer 8-Mann-Band ist es natürlich so, man macht auch Kompromisse und kann nie so richtig hundertprozentig sein Ding machen, auch wenn es schon mein Ding ist auf jeden Fall. Aber natürlich würde ich gerne mal ausprobieren. Einfach, weil man es mal sehen will, was passiert, wenn man wirklich alles selber macht und selber Songs schreibt und so. Und das würde ich gerne mal ausprobieren. Und ob das ein Wunschtraum ist und ob ich da am Ende dran scheitere oder ob das vielleicht wirklich eine Möglichkeit wäre, das wird sich zeigen.
Ja, es wäre es wert.
Ja, ich hätte Lust.
Und die Band hat wahrscheinlich einen Sinn dafür und würde Ihnen die Freiheit geben. An 30 Abenden erstmal nicht. Die sind nämlich jetzt schon klar bis zum Sommer hin und vor allem am Freitagabend im Münchner Backstage. Da passen über 1000 Leute rein, oder?
Ja, richtig.
Und das kriegt Cemerim auch noch gut hin?
Das kriegen wir hin. Ja. Der Vorverkauf läuft auch immer noch und läuft sehr gut, aber es hat auch noch ein bisschen Platz.
Und am 29. Mai in Nürnberg, im Juni in Bayreuth,
genau.
Franken nicht vergessen auch. Und an einem hoffentlich lauen Sommerabend im Juli am Ammersee, Strandbad Utting.
Genau.
Da, wo man reinhüpfen kann vom Zehner.
Genau, das ist wunderschön. Da hat ein guter Freund von uns übernommen jetzt das Strandbad, der Mine. Und der hat gesagt, hey Jungs, wir müssen einfach jetzt da ein Riesenfest machen. Ich für mein Strandbad, ihr für euer 25-jähriges Jubiläum. Lass uns einfach da eine richtig große Sause machen.
Und bei dieses Wasserufer-Eck ist Mini.
Ja, stimmt. Wie er es genau macht, weiß ich noch nicht. Aber es wird, er sagt, er kriegt 800 Leute rein.
Oder ihr seid auf dem Holzsprungturm und spielt.
Ja, und die Leute sind auf Schiffen und gucken uns vom Wasser aus zu.
Ah, das ist herrlich.
Ja,
genau. Und alles präsentiert von Bayern 2.
Richtig.
Und auf die Gefahr hin, dass Fans mich jetzt hin und her schubsen oder mir eine scheuern. Ich habe durchgeguckt, warum sind sie denn so billig? 15 bis 27 Euro Eintritt.
Ist es so? Ja. Ich habe gar nicht auf die Karten, auf die Ticketpreise geschaut. Ist es wirklich so?
Ja, super.
Jetzt am Freitag im Backstage. Ah ja, gut, dann gibt es ja überhaupt keinen Grund mehr, nicht hinzugehen, würde ich mal sagen. Ja, also rein da. Also es wird wirklich ein tolles Fest. Ich freue mich, wir freuen uns da schon seit, kann man sagen, 25 Jahren drauf. Das ist unser Jubiläumsfest zu Hause, Heimspiel. Also
wahrscheinlich deswegen 25 Euro.
Ja, und wir haben, genau, eben. Und wir haben auch natürlich Gäste da. Lina Bo sei zu erwähnen, ist eine tolle, tolle Band auch.
Ich bedanke mich für die Stunde. Danke, Max Alberti.
Vielen, vielen Dank. Ging schneller rum als gedacht.
Wie schön, das ist ein gutes Zeichen.
Ja.
Das Gespräch finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und dort auch unseren Podcast aus dem Hause Zündfunk. History of Rock'n'Roll. Ausgesuchte Gespräche mit Stars von einst.